Dup da 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 da. Dup da 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 da. Dup da 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 da. So, und Dominik hat so krass auf den Tisch gehauen, dass ich meinen Laptop erstmal wieder richten muss. Was ist los, Mann. Leute? Ey?
Bist du auch nicht so aufgeregt wie ich? Wir haben College Football dieses Wochenende wieder zurück.
Ja, Mann.
Keiner kann mir sagen, ich soll Äpfel pflücken diesen Herbst. Keiner kann mir sagen, ich
Warum
soll
sollst du Äpfel pflücken?
Pumpkins carven oder was auch immer. Ich jeden Samstag süchte einfach College Football. Es blutet das durch meinen Körper, Bruder.
Das ist so amerikanisch gerade, dieses Äpfel pflücken und Pumpkin ernten, also so Kürbis ernten. Das ist richtig amerikanisch. Also so, wenn man das auf Englisch sagt, sagt man das so, wie du es gerade gesagt hast, aber kein
auf Deutsch
Mensch,
gar nicht.
In Deutschland, also so, man nimmt doch nicht als, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, kein Mensch sagt, nee, ich gehe diesen Herbst nicht Kürbisse pflücken, sondern guck College Football. Also ich kenne keinen, der Kürbisse pflücken geht.
Wenigstens hat man hier wegen der Zeitverschiebung noch den tagsüber, wo man es machen kann. Stell dir vor, du bist auf der Westküste und kannst wirklich aufstehen. Big Noon Kickoff
so nice.
Ist dann um 9 Uhr in der Früh oder 10 Uhr in der Früh in der Westküste.
Perfekt.
Ey, du schaust den ganzen Tag College Football an, gehst schlafen, schaust dir das letzte Spiel vielleicht auch noch an, weil es in Hawaii ist und da Kickoff um 2 Uhr in der Früh ist.
Du bist halt perfekt genau in der Mitte von der geografischen Lage. Und du kannst halt so, du kriegst die frühen Spiele, die mittleren Spiele früh und die ganz späten Spiele halt abends.
Genau.
Deswegen ist es halt, es ist wirklich perfekt.
Es ist absoluter Fiebertraum und dann stellst du dir vor, dann gehst du schlafen, es ist Sonntag, du hast nicht so viel und wow.
Ich habe gerade Dominik mal so gezeigt und das ist crazy.
Ey, warte,
NFL-News, aber die sind breaking.
Ey, ich bring mal die Leckeier raus, weil ich habe das gesagt letztes Jahr. Die
was?
Meine Leckeier, weil ich leck meine eigenen Eier hier,
Digga. Das ist wieder ein Wort, was nicht
gibt. Ich habe letztes Jahr überall gesagt, Daniel Jones wird dieses Jahr irgendwo spielen und richtig durchdrehen, wo seine Lage gut ist. Ich hätte ihn gerne in Minnesota gesehen. Ich hätte ihn gerne noch eine Chance in Minnesota gesehen. Aber J.J. McCarthy, ich bin auch hyped. Ich will auch, dass ein junger Quarterback wie er da richtig durchdreht. Ich glaube, Kevin O'Connor hat da eine Entscheidung getroffen und gesagt, ja, wir wollen den Jungen weiterhin aufbauen. Vielleicht ist er sogar jetzt schon besser als Daniel Jones. Aber ich war nie so ein Hater gegen Daniel Jones. Jetzt kriegt er seine Chance, weil er ist offiziell der Starter für die Indianapolis Colts. Digga, du hast mich unterbrochen inmitten von meinen Gedanken.
Ja, sorry, aber ich habe das gerade auf meinem Handy gesehen.
Dann gehst du früh schlafen oder spät schlafen, was auch immer. Du wachst auf und hast du NFL-Sonntag und dann wieder der ganze Tag weg. Ey, Wochenende für die nächsten...
Ich weiß zwar nicht, wie wir da jetzt gerade drauf gekommen sind mit Kalifornien, aber ihr merkt, Leute, wir sind beide etwas durch. Dominik ist angeschlagen. Wir nehmen auch heute Dienstag Nachmittag auf statt Montag Nachmittag, denn ich war gestern noch unterwegs, das ganze Wochenende war ich unterwegs.
Hansi war Baller dieses Mal. Wo warst du, Hansi? Was hast du gemacht? Sag mal.
Man merkt es vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme und wie durch ich bin. Ich war von Freitag morgens, also sehr, sehr früh, wir sind um 4 Uhr oder so losgefahren, bis Sonntagabend, ich war wirklich abends erst wieder da, auf dem Junggesellenabschied. War dann gestern noch hier in Berlin auf... Jetzt zeigt Dominik Reh noch die Breaking News durch die Glastür. War gestern noch auf dem Post Malone-Konzert hier in Berlin mit meiner Freundin. Das war richtig nice. Also echt brutales Konzert. Random Fact, Mika war einfach auch da. Und ich habe das erst gesehen, als sie eine Story gemacht hat, als sie da war.
Mhm. War sie neben dir?
Nee, die war auf der gleichen Höhe, aber auf der anderen Seite von diesen Sitzplätzen,
Sing mal eine Note.
Ich habe gestern nur gesungen, weil alle gesungen haben und dann hörst du mich nicht. Aber nee, wirklich, das war ein geiles Konzert, aber deswegen erstmal meine Stimme kaputt wegen Junggesellenabschied und dann gestern noch Post Malone-Konzert, also seht es mir nach. Ich habe mich heute, glaube ich, ein bisschen rauchiger an und Dominik auch, weil eigentlich wollten wir heute Morgen aufnehmen. Wir wollten 8 Uhr im Büro sein und wir haben ja eigentlich gesagt, wir nehmen immer montags auf, ging dieses eine Mal nicht. Dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir direkt Dienstagmorgen. Alles gut. Ich stehe auf, wir gerade zum Büro und schreibe mit Dominik, ey Bruder, ich habe irgendwie so Kratzen im Hals. Nee, ich muss noch liegen bleiben. Lass mal heute Nachmittag aufnehmen.
Digga, ich was ist los? So K.O., Mann. Weißt, ich habe es am Samstag gesagt. Also erstens, Samstag habe ich sehr viel mit meinem Dad gesprochen. Er ist ja noch drüben in Amerika. Meine Schwester, sie ist auch schwanger gewesen. Und wir haben darüber geredet.
Jetzt kommen die News.
Und da habe ich meinem Dad erstmal gesagt, ja, hey, alles ist gut bei mir, alles läuft. Mir geht's auch gut. Ich war jetzt seit über einem Jahr nicht mehr krank oder irgend sowas. Ich kann mich erinnern, ich habe so einen Kommentar gemacht.
Oh.
Und jetzt halt auf einmal kommt es langsam ein bisschen rein und ich dachte mir, ah Mann.
Shit.
Aber dann bin ich auch schlafen gegangen. Also es war spät deutscher Zeit. Und dann bin ich aufgestanden am Sonntag, habe direkt mein Handy gecheckt und ich glaube, das war so gegen 2 Uhr nachts deutscher Zeit, also ich glaube 1 Uhr 46 oder so, ist meine Schwester dann wirklich in diesen Prozess gegangen mit Epidural und solchen Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Boah,
aber
freut mich auch was.
Quasi, wo sie ihr Kind bekommt, und dann war es dann auch innerhalb so, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde.
Das ist aber schnell, oder?
Weiß ich selber nicht, aber ich kann einfach nur sehen, dass es dann so gegen 3 Uhr war, wo mein Dad schon Fotos hatte von der Tochter von ihr. Also jetzt bin ich offiziell Unk. Ich habe Unk-Status erreicht.
Yes,
also,
Sir. Uncle Dominic.
Uncle Domi. Mann, oh Mann.
Nice.
Und ja, sie ist gut auf die Welt gekommen. Alles ist komplett gesund bei ihr. Und jetzt sind sie sehr auch schön. Schon zu Hause. Also jetzt ist es Dienstag und sie sind schon zu Hause. Und nice. Unglaublich stolz auf meine kleine Schwester. Jetzt nicht mehr so klein.
Ich wollte gerade sagen.
Sie hat es erreicht. Sie hat einen Ehemann und ein Kind. Ich habe meine Sportkarten.
Ich wollte sagen, Dominik hat ganz, ganz viele Karten.
Ich habe ganz viele Karten von verschiedenen nice. Leuten. aber ja,
so verschieden kann man sein Leben leben.
Das war quasi unser kleiner Einblick, was dieses Wochenende passiert ist.
War wild. Kann man festhalten, wir hatten beide ein wildes Wochenende.
Ja, aber das kann man zweimal sagen.
Safe. So, lass uns reinstarten. Wir sind in der 4. Preseason-Folge Broman State University. Heißt, wir nehmen euch mit dem heutigen Seminar nochmal die letzten News, die letzten Abstimmungen. Wir gucken nochmal auf Dublin, ein bisschen auf das Matchup. Was passiert eigentlich genau das Wochenende? Weil es ist ja jetzt schon soweit. Freitag fliegen wir hin. Dann haben wir Pep Rallies. Wir haben eine Meet and Greet, Meetup. Wir machen ja JR Mains. Wir gehen gleich nochmal rein. Freitagabend sind wir mit euch in dem Pub in Dublin. Samstag natürlich ist Kickoff. Sonntag fliegen wir zurück. Also das Wochenende wird richtig wild. Gehen wir nachher nochmal rein am Ende der Folge. Aber zuerst ab in die News. So, was sind die News? Die größten News eigentlich diese Woche oder im Laufe der letzten Woche war, Ohio State hat endlich ihren Quarterback. Und wir haben wir nicht letzte Woche oder vorletzte Woche darüber noch geredet? Von wegen so Race mit Quarterback, du hast die drei Freshmen, du hast ihn. Wir haben da länger drüber geredet und jetzt war es soweit. Ohio State hat ihren Starting Quarterback für die Saison 2025 benannt und zwar Julian Sayin wird in Woche 1 gegen Number 1 Texas starten. Sayin versus Manning. Was sagst du dazu, Dominik?
Ey, es war ein sehr, sehr enges Race. Also wirklich seit Spring Ball eigentlich schon war es mit Lincoln Kienholz und dann auch der Freshman Tavian St. Clair, der übelst hochbegabt ist. Und ja, hey, Julian Sayin war ein ehemaliger Alabama-Recruit, ein 5-Sterne-Quarterback. Also 5 Sterne ist ja quasi das Höchste, das du kriegen kannst von vielen Ranking-Sites. Und auch übelst beliebt. Und da ist jetzt halt immer die Frage, wenn solche Quarterback-Races so eng sind, hat es damit zu tun, dass die anderen auch so gut sind oder dass sich keiner da etabliert hat? Weil ich kann mich noch erinnern, vor einer Weile war es bei Alabama so, vor dem Jalen Milroe so diesen Schritt nach vorne gemacht hat, wo die wirklich nicht wussten, wer der Quarterback ist. Das ist jetzt ein Fragezeichen. Du bist ein Top-3-Team, jetzt schon ehemalige National Champions von letztes Jahr, jetzt fängst an, wo du wirklich drum kämpfen musst, diesen Titel zu verteidigen. Und du hast den besten Receiver in der Welt. Ich sag jetzt schon der Welt. Digga, wirf ihn den Ball. Ich habe den Jungen schon seit letztem Jahr, vor dem er überhaupt mal ein Spiel gespielt hat, so hoch geredet.
Das ist Fakt. Den gebe ich dir. Und wir reden über Jeremiah Smith.
Nur genau, Nummer 4, Jeremiah Smith. Es gibt jetzt so viele Leute, die auf diesen Bandwagon gesprungen sind und einfach jeder kennt ihn auch, weil der Typ einfach alles besitzt, das du haben willst von so einem Wide Receiver. Der hat die Schnelligkeit von einem Tyreek Hill gefühlt. Er hat die Size von DK Metcalf. Die Hände von, keine Ahnung, Antonio Brown in seiner Prime und Odell Beckham mit der One-Handed Catches. Er hat alles, die Routen von Devontae Adams. Du könntest keinen besseren Receiver auf der Welt gerade bauen. Und jeder NFL-Scout sagt gerade, wenn der verfügbar wäre, ich glaube, viele hätten auch getradet, an den Nummer 1-Pick zu kommen, dieses letzte Jahr, auch über Cam Ward. Natürlich, Titans braucht einen Quarterback, das wäre eine andere Frage gewesen, mhm. aber sehr, sehr viele Leute sind so weit oben mit ihm. Seine Heisman-Quoten steigen auch langsam ein bisschen mehr. Ohio State, jetzt hast du deinen Quarterback, Julian Sayen, mach's dir leicht, du hast hier ein absolutes Monster.
Gib ihm einfach 20 Mal den Ball.
Schmeiß ihn den Ball so oft wie möglich. Und wenn das halt nicht jedes Mal klappt, dann hast du auch noch einen 5-Sterne-Receiver, der übelst talentiert ist mit Cornell Tate. Also, Ohio State hat schon wieder die offensiven Waffen. Ich bin jetzt drauf gespannt, was Julian Sayen machen kann. Er darf direkt im Top-Quarterback-Duell gegen Arch Manning antreten.
Oh ja.
Und natürlich, wir alle sind hyped auf Arch Manning. Es ist leider nicht dazu gekommen, dass Ohio State Nummer 2 wurde, weil so viele Leute auf oder so viele von der AP-Poll Penn State an die Nummer 2 gemacht haben. Jetzt ist Ohio State Nummer 3, weil das wäre das allererste Mal in der Geschichte von College Football, dass du Nummer 1 gegen Nummer 2 gehabt hättest an der ersten Woche College Football.
Season, ja.
Das wäre.
Das ist krass.
Ey, Revanche vom Halbfinale letztes Jahr. Es ist übelst geil. Das Spiel ist sowas von ausverkauft. Kauft. Keine Ahnung, ob man überhaupt noch Tickets für unter 1.000 pro Ticket kriegen kann.
Wahrscheinlich nicht.
Schuh wird voll sein, 100.000 plus. Und was ich richtig witzig fand, wann ich diese Recherche gemacht habe, es gibt ja diese Postseason Awards und jetzt kommen diese Preseason All-Americans raus, Heisman-Favoriten und so weiter. Es gibt einen Award, der benannt ist nach Eli und Peyton Manning. Die sind auch auf dem Committee da. Das ist der Manning Award Watchlist oder die Manning Award und die Watchlist dafür wurde gedroppt. Und wisst ihr, wer nicht auf dieser Watchlist ist? Arch Manning, der Nummer 1 Favorit für die Heisman momentan.
Manning ist nicht auf dem Manning, auf der Manning Award Watchlist.
Aber es gibt halt Kriterien. Du musst halt eine gewisse Art von Snaps spielen im Vorjahr, gewisse Art von
Touchdown. Ja gut, aber dann kann er ja nicht. Dann kann er ja nicht.
Genau, also er war halt nicht qualifiziert, weil er einfach nicht diese Stats hatte.
Ja. Okay, ja, gut, aber dann ist es was anderes. Dann ist es was anderes. Aber man kann festhalten, krasser Move, Julian Sayen. Bist du Fan von ihm in dieser Dreier-Quarterback-Rotation, die es ja erstmal war jetzt im Training Camp, also Training Camp, also im Training und in der Vorbereitung? Bist du ein Fan von ihm als Pick von diesen drei Kandidaten für den QB1-Spot?
Ja, ich mag's. Also du hast ja bei diesen hohen Schulen immer die Besten der Besten. Alle sind 5-Sterne-Recruits, alle sind übelst talentiert und haben so viel gemacht. Und wenn du dich da etablieren kannst, dann bist du normalerweise der Elite-Dog. Hier ist halt wirklich die Frage und normalerweise hast du immer so, ja, hey, du wirst dich einüben in so eine Situation. Jetzt bist du der Starter, jetzt spielst du gegen zwei schlechtere Teams, die du eh 49-0 weghauen wirst. Da kannst du vielleicht einen Fehler oder zwei machen. Aber jetzt, wo du direkt gegen so ein Top-Team spielst, Bruder, schau mal seine Unterhose an vor dem Spiel. Die wird pitchnass sein, weil du wirst nicht gegen Texas direkt im ersten Snap irgendwie fumblen wollen oder irgendwie eine Interception schmeißen oder irgendwas für einen Fehler machen. Aber man muss halt zustehen, dass Ryan Day würde auch nicht so eine Entscheidung treffen, einen jungen Quarterback wie Julian Sayen da rauszubringen, ohne dass er das hundertprozentige Vertrauen in ihm hat. Es gab auch andere Quarterback-News, da gehen wir jetzt nicht so in die Tiefe rein, aber zum Beispiel Nico Iamaleava, der ehemalige Tennessee-Quarterback, ist ja rüber zu UCLA gegangen, er ist der Starting Quarterback offiziell und der Spieler, der eigentlich darüber getransfert ist zu UCLA, ist dann zu Tennessee getransfert und das ist Joey Aguilar und jetzt ist Joey der neue Starting Quarterback bei Tennessee. Hin und her, hin und her, hin und her. Das ist alles ein Rumgeschiebe. Viele Teams haben jetzt quasi auch ihre Starting Quarterbacks bekannt gegeben. Das ist ja quasi so ein offizielles. Was ich cool fand, ist EJ Warner ist der Starting Quarterback von Fresno State. Falls der Name ein bisschen bekannt vorkommt, es ist der Sohn von ehemaligen Super Bowl MVP Kurt Warner.
Ehrlich,
das habe ich gar nicht gesehen. Der Starting Quarterback bei Fresno State und das ist die dritte Schule hintereinander, nice, wo er hingetransfert ist und auch dort der Starter ist.
Also der ist schon dreimal getransfert und er dreimal vom Transfer sich zum Starter gearbeitet.
Genau, er war bei Temple, dann war er bei Rice und jetzt war er bei Fresno State. Aber ja,
ey. Dominik hier mit den Quick Facts, ey.
Quick Facts, aber mal schauen. Das Einzige, wo wir noch nicht wissen, von einem Riesenteam, wo der Starting Quarterback ist, also ich erwähne es auch nochmal, Ty Simpson ist bei Alabama der Starting Quarterback. Und das einzige Team, wo wir noch nicht wissen, und vor allem, wir haben ein großes Spiel gegen Miami Woche 1, ist Notre Dame. Da haben wir immer noch ein Battle und Leute sagen, es ist viel, 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 viel zu eng, um da wirklich zu wissen, was da abgeht. Wir warten es weiter ab. Wird wahrscheinlich dann direkt eine Stunde nach dem Podcast rauskommen, wer der Starting Quarterback ist. Aber
wie es dann immer so ist, ne?
Du willst halt normalerweise jetzt es bekannt geben. Du gibst den Spielern ja das Wochenende frei eigentlich, also die Woche vor dem ersten Spieltag. Heißt, ich kann mir gut vorstellen, du hast dein letztes Training in der Früh am Freitag und hast du Samstag, Sonntag frei und dann Montag wieder Training. Oder viele Teams machen das, du hast dann Donnerstag bis Samstag frei, dass die halt nirgendwo wirklich hingehen können. Und dann Sonntag hast du dein erstes Training, Montag Training, Dienstag frei. Oder so umgekehrt machen es halt manche Teams. Und da willst du halt vor dieser kleineren Pause schon wissen, wer dein Starting Quarterback ist, dass dein Team quasi deinen Rücken ein bisschen decken kann und so. Aber das sind halt die News gerade von all den Starting Quarterbacks. Und wir müssen über die wahrscheinlich größten News sprechen.
Ich wollte gerade sagen, das ist gerade so ein bisschen Elefant im Raum.
Rausgekommen sind. Und wir haben auch schon tausende Male den Namen Connor Stallions und die University of Michigan, the Team Up North, angesprochen.
Ich würde sagen, wir haben schon öfter darüber geredet. Aber jetzt ist was Neues passiert. Wir haben News. Hol uns ab.
Wir haben das offizielle Judgment, also quasi was die NCAA sich entschieden hat, mit Michigan zu tun. Um jetzt halt nochmal schnell rückzuspulen. Es gab ja sehr viele Allegations und sehr viele Leute, die dann Michigan verdächtigt haben, dass die ihre Signals, also ihre Play Calls mit den Handzeichen und so geklaut haben. Auf illegale Art und Weise. Das heißt, du schickst jemanden dahin, bist auf der Seitenlinie, kannst aufnehmen mit dem Handy, ob es Videotape ist, was die mit der Gegentribüne gemacht haben, haben da jemanden platziert, er videotaped ist, und dann hast du auch jemanden wie ein Connor Stallions, der an der Seitenlinie ist, der es wahrscheinlich auch aufnimmt mit Ton und allem, dass du den Call hören kannst. Ey, 72 Blue, 72 Blue, Row, 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 was auch immer. War verdächtig, er hat es quasi schon zugegeben. Michigan trotzdem, hey, ja, 100% haben manche Leute es nicht zugegeben, aber wir sind 100% sicher, dass das passiert ist. Jetzt haben sie das Urteil getroffen, die NCAA, also die offiziellen Strafen. Und Urban Meyer hat jetzt gerade auch 10 Minuten vor dem Podcast was dazu gesagt. Die offiziellen Strafen, wir fangen erstmal an, sind zu 99% aus meiner Sicht ein Witz. $50,000 müssen die jetzt mal zahlen. Einfach direkt 50.000. Das ist ja nichts.
Digga,
ist
du, nichts, ja.
Du gibst deinem 5-String Offensive Lineman 50k und sagst, ja, ey, das ist die Hälfte von was du dieses Jahr kriegst.
Ja.
50k ist ja gar nichts.
Da gehe ich mit.
Die gehen mit der Estimated Postseason Revenue von 2025 und 2026. Heißt halt quasi, dass die, wenn die in den Playoffs stehen oder irgendeine Postseason Revenue haben, 100% davon geht direkt an die NCAA. Anstatt da ausgezahlt zu werden, kriegt es die NCAA. Das ist eine Strafe. Das könnten auch 10 bis 20 Millionen sein. 10% von dem Football-Budget für die nächsten 2 Jahre. Das heißt, wenn jetzt Michigan, sagen wir mal, 150 Millionen, ich glaube, war die Zahl, die sie gesagt haben, in Revenue haben, 10% davon ist die Strafe, die dann zahlen muss.
Das tut schon ein bisschen mehr weh.
Das sind nochmal 15 Millionen. Sag mal, du kriegst Postseason Revenue plus diese 10%. Dann hast du auch eine 25% Reduction in Official Visits. Das heißt, die Recruits, die du jetzt einlädst, dass die dann hoffentlich zur Schule gehen, du darfst weniger Recruits haben. Das heißt, du musst noch genauer mit deinen Recruits sein, okay, den du einlädst.
Okay, das heißt das, weil ich habe mich nämlich, als ich das gelesen habe, auch auf Twitter und überall, stand das ja, das sind die Strafen. Bei dem Punkt habe ich mich wirklich gefragt, was genau bedeutet das? Also im Endeffekt ist es wirklich so, sagst du, dass sie einfach weniger Spieler einladen dürfen. Sag ich mal, gibt es ja eine Maximalzahl.
Oh, ich glaube, Official Recruits pro pro Woche sind 6 oder so, 6 oder 8.
Deswegen, es gibt ja eine Maximalzahl. Ist es dann einfach so, dass es aber von der totalen Zahl insgesamt in, also für eine Saison geht? Wahrscheinlich.
Ja, ja. Also sagen wir mal, ganz grob geschätzt, du hast 6 Heimspiele, du kannst pro Heimspiel 8 Official Recruits haben, dann kriegst du halt nur 6 pro Spiel oder so. Anstatt 8 pro Spiel, 6 pro Spiel.
Okay. Okay. Also es ist wirklich faktisch einfach weniger Highschool-Students oder Highschool-Athletes dürfen Michigan besuchen
als Official Visit. Das ist halt okay. Official Visit, wo die Schule dich einlädt, für Hotel zahlt, für all dies und das. Es gibt auch sehr viele Schulen, die es halt, es ist ein Inofficial Visit, heißt du gehst quasi selber hin, aber dann öffnest du die Tür, sagen wir mal, von deinem Hotelzimmer, wo du es selber gebucht hast, und da steht auf einmal eine kleine Tasche mit ein bisschen Geld drin, die verloren gegangen ist. Aber keiner weiß, wer sie verloren hat.
Ups.
Und dann ist es halt trotzdem ein official visit, weil du hast ja selber dafür bezahlt, aber jemand hat vielleicht ein Vergnügen gehabt und dir ein bisschen... bisschen Geld hinterlassen, dass es nicht allzu teuer ist, dass du da diese ganze Reise gemacht hast.
Aber gut, das ist ja nicht nur bei Michigan, das ist ja generell ein Ding. Aber insgesamt kommen wir ja dann damit bei Michigan auf ungefähr oder vielleicht sogar über 35 Millionen US-Dollar. Findest du das, ich meine, die 50.000 am Anfang ist ein Witz, aber findest du alles zusammengenommen plus, du hast ja auch noch das Harbaugh darf ja nicht Head Coach von einem College-Team werden, außer er beantragt das beim Committee und die haben ja volle Entscheidungskraft, ob es darf oder nicht. Das kommt ja mal dazu. Also es ist ja außerhalb von den Geldstrafen, aber es ist ja auch nochmal eine Strafe für Jim Harbaugh direkt. So. Jetzt aber die Frage, findest du 35 Millionen oder über circa, sagen wir, circa 35 Millionen US-Dollar gerechtfertigt allgemein als Strafe dafür oder hättest du gesagt, okay, das trifft die Schule noch nicht genug?
Ich sehe beide Argumente. Für mich persönlich ist es nie im Leben genug. Weil du hattest ja auch andere und du hast dieses Urteil ja schon so getroffen gehabt, dass egal wer es war, ob es Penn State vor einigen Jahren war, du kriegst den Death Penalty. Das heißt, keine Bowl-Spiele, weniger TV-Geld und so weiter, Recruiting wird beschädigt, alles. Dein Team ist abgekackt für 4 Jahre oder sowas. Du musst dich selber wieder aufbauen. Penn State hat ja bewiesen, dass sie sich wieder aufbauen konnten nach dem Death Penalty. Du musst halt damit leben, dass du für 4 bis 6 Jahre wahrscheinlich richtig scheiße sein wirst. Michigan in dem Fall muss einfach nur Geld zahlen. Ja, Harbaugh ist jetzt in der NFL. Der kriegt eine 10 Jahre Show Cause. Show Cause heißt quasi, du darfst, wie Tim gerade gesagt hat, kein College Football Head Coach werden oder auf einen anderen Coaching Staff gehen, ohne dass du halt vor diesem NCAA-Gericht stehst und die das nachvollziehen. Und dich dann sagen, ah, weißt du was, wir können das verzeihen oder nicht. Du bist aber trotzdem für diese 10 Jahre auf Probation. Heißt, wenn du irgendwas machst, schmeißen die dich dann direkt wieder raus.
Das wollte ich noch fragen. Und, weil du sagst, irgendein anderer Coaching-Staff, also dürfte er auch nicht Koordinator werden. Er darf generell nicht.
Genau. Er kann sich nicht bei einer anderen Schule, ohne dass die NCAA ihn vorher
Gnade gibt. Egal welcher Coaching-Posten,
sag ich mal. Auch wenn er Division 3 coachen würde, Also es ist nicht nur Division 1. Sharon Moore, der Head Coach, hat auch 2 Jahre diese Show Cause gekriegt, plus ein extra Spiel suspendiert. Er hat sich ja selber eine 2 Spiele Sperre gegeben und die NCAA hat gesagt, nee, diese 2 Spiele machen wir jetzt offiziell von unserer Seite und du kriegst eine obendrauf.
Stark.
Hat die NCAA sich dafür so entschieden. Und dann die University of Michigan ist auch 4 Jahre auf Probation. Heißt, wenn da irgendwas sein würde, dann kriegen die wirklich diesen Death Penalty. Aber normalerweise, was passiert, wenn du den Death Penalty kriegst, deine National Championship, die du gewonnen hast, wird storniert. Die gibt es nicht mehr. Das wird rausgeschmissen. Die Rekorde und so weiter werden alle rausgeschmissen. Musst dir vorstellen, Reggie Bush damals und USC haben ihre Heisman und National Championship ja auch verloren wegen solchen Sachen. Weil Reggie Bushes Familie durch irgendwie seinen Agenten ein Haus bekommen hatte oder sowas oder irgendwie einen Lebensort. Und da wurde wirklich sein Heisman weggenommen so weiter, die jetzt hat erst wieder zurückgegeben wurde. Aber da muss man sich vorstellen, Alter, die haben das so oft gemacht, die haben da keine Gnade, Leute, ihre Rekorde, alles weggenommen und jetzt auf einmal mit Michigan nicht? Die NCAA hat ihr offizielles Statement gegeben und hat gesagt, all die Schüler, die jetzt da sind und die Spieler, die hatten da nichts zu tun, als das passiert ist und angefangen hat. Das ist ja eine komplett neue Klasse. Und das war deren Argument. Warum sollten wir die Spieler, die jetzt gerade da sind, so beschädigen und so
bestrafen? Für nichts, was sie eigentlich gemacht haben.
Genau.
Ja.
Und das ist ein guter Punkt, den ich verstehe. Aber das haben sie noch nie so gemacht.
Ja, also deswegen, weil ich finde es trotzdem, wenn du es mit vergleichbaren Cases nimmst, wie zum Beispiel Penn State, ne, dann ist es einfach ja, schwierig. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich finde auch, dass wir... Ich bin komplett deiner Meinung, weil allein schon diese 50.000 Euro ist ja mehr ein Symbol. Weißt du, von wegen, du musst irgendwas bezahlen. Aber es ist ja bei Weitem nicht gedacht, dass es jetzt irgendwie Michigan wehtun soll. Weil die NCAA weiß ja auch, 50.000 Euro ist für Michigan nichts.
Ja.
Das geben die in 30 Minuten aus. So, es ist ja so. Es ist ja so. Wenn du das runterrechnest, von was die alles ausgeben, nicht nur an Spielern, sondern einfach auch an Equipment, an Coaches, an allen möglichen Shit, den die bezahlen müssen. 50.000 Euro ist ja wirklich nichts für die. So, es hört sich krass an, aber es ist ja so. Und deswegen, das ist ja alles mehr so eine Symbolstrafe als so, Jim Harbaugh juckt seine Strafe nicht, der wird 10 Jahre eh nicht in da College irgendwas machen. So, das sind alles so Sachen, auf dem Papier sieht es krass aus. Erstmal, wenn du sagst, okay, 10 Jahre dafür das nicht und hier 50.000 und dies, das. Aber wie du schon sagst, im Endeffekt ist das ja eigentlich, sind es alles eigentlich Strafen, die Michigan jetzt nicht unbedingt krass einen Nachteil geben. Also was ich am krassesten finde, sind wirklich diese 25% Reduction in Official Visits. Das muss ich schon sagen. Aber das ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn du immer noch 6 von 8 einladen darfst, ist halt so,
ja.
Also lädst halt die 6 besten von den 8 ein und dann, ne, so, es sind immer noch Michigan.
Also ich weiß nicht die offiziellen Nummern.
Ja, aber ne, trotzdem, aber wenn man jetzt 25% nimmt, das wären dann trotzdem 6 von 8.
Ja.
Und dann ist es so, ne, so, come on. Das ist ja keine wirkliche Strafe, wo du sagst, du gibst jetzt Michigan so einen krassen Nachteil gegenüber anderen Schulen. Es ist zwar ein Nachteil, aber die Frage ist, wiegt das den Vorteil auf, den sie sich durch dieses Spygate, ich nenne es mal Spygate, sich ja nicht erarbeitet haben, aber wie soll man sagen, fälschlicherweise zugelegt haben, die Informationen. Das wiegt meiner Meinung nach das auch nicht auf. Also es ist alles eher so ein bisschen symbolisch. Aber it is what it is. Ich will gerade mal zu ein paar Fragen kommen, denn ich habe in meinen DMs, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dominik, die haben ja letztes Mal wieder gesagt, wir sollen wieder Fragen in unsere DMs kommen. Und ich habe ein paar DMs bekommen mit Fragen. Und wir haben eine Sache auf jeden Fall vorbereitet, auf andere Fragen gehen wir gleich auch ein. Ich habe von mehreren Leuten bekommen, einmal von Christian und von anderen Personen, einmal, hey, vielleicht könnt ihr nochmal im Podcast erklären, wie und über was man in Deutschland die Möglichkeit hat, College Football zu gucken.
Ja.
So, Dominik, schieß los, du hast es vorbereitet. Wir wollen euch natürlich mitnehmen. Es ist leider nicht so einfach, diese Saison. Letztes Jahr war es auch nicht einfach. Aber es gibt manche Möglichkeiten, College Football zu gucken. Dominik, nimmt euch einmal mit und erklärt das kurz.
Also, es läuft leider nicht im Free TV, es läuft leider nicht auf RAN oder Pro7 oder irgendwas. Es läuft halt gerade nur via Streaming Services. Und das Nummer 1 Streaming Service, wie man amerikanische Kanäle anschauen kann, hier in Deutschland, ohne VPN, ohne irgendwas. Die haben den Preis sogar erhöht, das ist jetzt 29 Euro im Monat und das ist US TV Now. Das ist für das Militär geeignet, also viele von den US-Militären oder halt Amerikaner, die jetzt halt außerhalb Amerika leben, in Europa. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob du dann deinen Pass da angeben musst und alles, dass du amerikanische Staatsbürgerschaft hast oder nur eine Adresse, aber durch US TV Now kann man dann einfach, hey, man zahlt das Geld, es ist teuer, ich weiß, aber da kriegst du die amerikanischen Kanäle und hast dann kein Problem, es anzuschauen. Cool ist auch, die haben eine App, da kannst du auf deinem Handy, egal wo du bist, auch das Spiel anmachen und einfach live streamen und anschauen. Das ist auch sehr einfach geeignet. Letztes Jahr, was sehr viele getan haben, und ich glaube, da hat YouTube auch schon es geschafft, so ein bisschen mehr auszusortieren, dass es nicht mehr der Fall ist, aber man konnte letztes Jahr Spiele einfach auf einem normalen YouTube-Kanal anschauen, man geht in die Live-Section, auf einmal hast du tausende von Streams, die es zeigen, ist jetzt gerade an dieser Grenzlinie von, naja, du gehst hier nicht auf eine illegale Seite und schaust es, aber ist halt trotzdem so ein inoffizieller Stream. Und dann das Letzte, und damit habe ich momentan auch Probleme. Letztes Jahr ging es eigentlich ganz gut, aber jetzt hast du halt so viele neue Updates und mit AI und dies und das. Aber wenn man YouTube TV hat, das ist ja das paid for YouTube, wo du auch die Live-Kanäle und so kriegst in Amerika, dann kannst du das freischalten, wenn du hier in Deutschland bist, mit dem VPN. Mhm. Mit einem VPN setzt du dann deine Region, wo du bist, auf Amerika und kannst normalerweise dann die amerikanischen Webseiten und so weiter benutzen. Das Problem jetzt gerade ist, sehr viele von diesen VPNs schaffen es nicht, die IP-Adresse und diesen GPS, der eingebaut ist im Computer, zu verändern. Das heißt, okay, irgendwann mal YouTube weiß dann, hey, der Typ ist gar nicht in New York, sagen wir mal. Oder dann blockt es einfach. Dann kannst du es nicht anschauen.
Ja, krass. Ja, ist natürlich ärgerlich. Aber
manche gehen, manche nicht. Und man muss halt wirklich nur den richtigen VPN benutzen. Aber ansonsten ist da so ein Geolock bei vielen momentan.
Ja, und bei YouTube muss man dazu sagen, du hast es zwar auch schon so halb gesagt, aber es ist ja auch viel eigentlich illegale Streams. Einfach irgendwelche Streamer, die dann, oder irgendwelche YouTuber, die das ja dann streamen, irgendwelche Spiele. Deswegen muss man da auch natürlich vorsichtig sein. Das ist ja dann trotzdem illegal, das da auch zu gucken, zu konsumieren. Das Ding ist aber, dass es trotzdem von einigen Conferences einige Spiele an Auswahl gibt, die das auch auf YouTube streamen oder ja, auf der eigenen Website des Teams. Gibt es auch manchmal. Das ist natürlich ein bisschen mühselig, das dort nachzugucken, aber da gibt es auch oft bei vielen Teams die Möglichkeit, bestimmte Spiele in bestimmten Wochen online auf deren Websites einfach zu streamen. Ich weiß zum Beispiel, letztes Jahr Notre Dame hat das oft gemacht, dass du einfach auf deren Website deren Spiel streamen konntest und du brauchst, glaube ich, nicht mal ein VPN dafür. Das war nämlich, also da nochmal ein Tipp von mir, das weiß ich auch, das habe ich letztes Jahr auch ein paar Mal so gemacht, wenn mich bestimmte Spiele interessiert haben. Schaut da nochmal rein und googelt das. Wenn euch ein bestimmtes Spiel interessiert, würde ich auf beide Webseiten der Colleges gehen und da nochmal gucken. Weil da könntet ihr eventuell auch was finden.
Ja.
Nicht unbedingt, aber vielleicht. Deswegen ist nochmal vielleicht so eine weitere Option. Deswegen, es ist dieses Jahr leider immer noch etwas kompliziert, aber falls wir irgendwas wissen, sagen wir euch Bescheid. Und Schwarmintelligenz, falls irgendwer von euch da draußen, der das gerade hört, irgendeine bessere Option hat, schreibt Dominik oder mir und wir teilen das mit euch allen und probieren das aus. Und wenn das dann klappt, ist auch top, dann helfen wir uns alle aus. Heißt, wenn ihr irgendeine Idee habt, irgendeine Lösung habt, die noch besser ist als das, was wir gerade gesagt haben, schreibt uns in DM auf Instagram. So, neue Frage. Fand ich auch sehr interessant, lass uns kurz drüber reden. Ich habe die Frage von Tommaso bekommen auf Instagram. Folgendes. Ist das Trainingsniveau bei einem niedrigeren College, Division 2 oder 3, genauso hoch wie bei Division 1? Und ist der Sprung von einem kleineren College in die NFL theoretisch genauso schwer oder tendenziell schwerer bis unmöglich? Wenn du Division 1, 2 ja, und 3 vergleichst.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, von Trainingsintensität ist es manchmal schwieriger bei Division 2 und Division 3 als in Division 1. Nicht im Sinne von, weil es so viel überkrassere Spieler sind und allem, sondern eher, du musst in Rücksicht nehmen, dass du mit deinen eigenen Mitspielern trainierst. Also was ich dann sehr oft sehe, der Unterschied zwischen D1, D2 und D3 ist, wie man miteinander trainiert. Bei D1 innerhalb der Saison, du weißt, den Quarterback darf ich nicht berühren, sonst bin ich weg. Mhm. Den Running Back soll ich jetzt diesmal nicht tackeln, weil er am Ende ein Spiel hat. Du willst schon intensives Training haben, aber du weißt halt auch genau, okay, wann gehe ich third? Also halt wirklich nur, du machst so, triffst deinen Teammate halt wirklich nur so an den Pads, aber du tackelst ihn nicht zu Boden. Wo als zum Beispiel Division 2 oder Division 3 sehr oft was passiert, Leute gehen da unkontrollierter rein, dann stolpern die vielleicht und auf einmal hast du, bist du reingerollt in deinen Running Back, ist sein Knöchel verstaucht oder irgendwas und jetzt fehlt er am Wochenende. Also da finde ich, das Trainingslevel in diesen Division 2, Division 3 ist intensiver, weil du hast eine höhere Chance auf Verletzungen und so. Aber dann für, wie ist es mit NFL, ist der Sprung unmöglich, dies und das? Nein. Die NFL, wenn du gut genug bist, wird dich finden. Es gibt immer ein paar Spieler jedes Jahr, die aus einem kleineren College kommen. Die sind zwar nicht drafted, die sind dann diese undrafted Dudes, die reinkommen, aber die so unglaublich hart arbeiten und härter arbeiten als, sagen wir mal, ein First-Round-Pick. Und am Ende sind diese Spieler nochmal besser als die First-Round-Picks. Und du denkst dir, ey, der First-Round-Pick hat 3 Jahre lang in der Liga gespielt und ist jetzt raus. Aber der undrafted Dude ist jetzt der Captain von unserer Special Teams Unit und ist in seinem 12. Jahr in der Liga. Es passiert ja überall so. Es ist so competitive. Ja, du kriegst zwar nicht die Aufmerksamkeit mit 100.000 Leuten da, aber wenn du ein kranker Athlet bist und eine 4-2, 4-3 rennst und übelst krasse Stats hast, die NFL schaut sich da schon alles an und die finden dich, egal wo du bist. Gutes Beispiel zum Beispiel, wir sind jetzt in der Preseason, Lenny Krieg. Vor, was war es, 3,5, 4 Jahren hat er nicht mal Football gespielt.
Ja, hat mit YouTube-Videos versucht, sich Kicking beizubringen.
Genau, jetzt geht er ins IPP-Programm, nachdem er in Stuttgart sehr gut gespielt hat. Geht er ins IPP-Programm, wurde auch als einer der letzten oder vorletzten sogar eingeladen. Mhm. Die hat noch den Spot klären müssen für ihn.
Ja.
Und dann hat es ihn wirklich...
Das war kurz vorm Combine, war das, glaube ich.
Genau, ne? es war vielleicht so ein Monat,
deswegen halb vorm Combine. Deswegen war es kurz vorm NFL Combine, Ende Februar.
Genau, und er kommt rein. Ich glaube, es würde mich überraschen, wenn viele Leute nicht wussten, wer er war und alles innerhalb halt den NFL-Räumen und so. Die sagen, ey, ist IPP und sowas. Ich weiß auch, er ist da ohne Agent rübergegangen. Dann geht er zu Combine und macht alle seine Dinge rein.
Als Einziger.
Macht alle seine Dinge rein. Jetzt hat er einen Agenten. Dann hat er die Private Workouts, wo er vor seinem Pro Day nochmal trainieren wollte. Keine Ahnung, 2 Wochen oder so waren es zwischen denen. Auf einmal haben alle Teams ihn auf dem Radar und jetzt ist er gesigned, weil er gut genug war. Und die NFL findet dich, wenn du gut genug bist. Egal, woher du kommst. Und auch wenn wir junge Zuhörer haben, die auch Football spielen, die sich überlegen, ach, ich bin in Deutschland, ich weiß nicht, ob das jemals sein wird. Nein, lass keinen dich überreden, was dein Traum ist und dass du es nicht schaffen kannst, sondern mach dein Ding, verbessere dich auf deine Art und Weise, challenge dich, die beste Version von dich selber zu sein, weil ich verspreche es dir, ob es College ist, ob es die NFL, ob es die kanadische Liga ist, ob es die UFL ist, wenn du das Talent dafür hast, weiterhin so arbeitest, die Leute werden dich finden und du wirst Football auf diesem Level spielen.
Geil, gut, dass du das nochmal reingebracht hast, das finde ich ein richtig, richtig geiles Ende zu diesem Thema. Deswegen, vielen, vielen Dank für eure Fragen, ihr habt es gehört. Falls ihr Fragen noch habt, Dominik oder mir einfach ein Instagram-DM schreiben, ich habe jetzt einfach mal 2 random rausgesucht. Und dann gehen wir die doch mal in die nächsten Folgen an. Das wollen wir eh wieder so ein Ding machen in der Regular Season gerade, haben wir es immer Halftime genannt. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, müssen wir noch überlegen. Aber wir wollen auf jeden Fall natürlich Fragen von euch mit reinbringen. Deswegen, also schickt uns gerne, was auch immer ihr wissen wollt, diskutiert haben wollt von Dominik und mir. Wir versuchen dann so viel wie möglich zu beantworten. So, wir haben noch ein paar News, bevor wir noch in Dublin reingehen. Über was wollen wir noch reden, Dominik? Wir haben noch Cam Newton hier auf dem Briefing stehen, lass uns direkt da reingehen, würde ich sagen. Oder würdest du über. Wir haben noch ein anderes Thema. Ja, aber ich würde. Cam Newton lacht mich gerade an. Ja. Also, News sind: Cam Newton, für die, die es vielleicht nicht wissen, die vielleicht noch nicht so lange College Football verfolgen oder vielleicht auch nicht die NFL verfolgen, Cam Newton wird wahrscheinlich jedem NFL-Fan erstmal was sagen. Aber er war natürlich auch eine Maschine am College. Er hat bei Auburn gespielt, war danach natürlich Number One Pick. Er hat Heisman gewonnen, National Championship. Und jetzt wird sein Jersey retired bei Auburn im Oktober. Und das ist natürlich erstmal eine News wert an sich. Aber die Frage gleichzeitig, Dominik, wo rankst du ihn, College Football Player All Time? Boah, weil er war schon, er als Quarterback bei Auburn war natürlich, also ich könnte nicht viele Quarterbacks aufzählen, die College Football, wenn wir jetzt über College Football natürlich nur reden, nur College Football, die da drankommen. Das war schon.
Ey, war schon also alles, das er geschafft hat, ich muss mir jetzt nochmal seine ganzen Sachen reinbringen, quasi vom College. Heisman Trophy, Walter Camp Award, Maxwell Award, Davy O'Brien Award, Manning Award, alles in der 2010-Saison. 2 National Championships. Ja, ich sag 2. Eine hat er gewonnen, er war Backup bei den Florida Gators, als Tim Tebow gewonnen hat. Aber Cam Newton war trotzdem da und hat eine 2. National Championship eigentlich gehabt. Und die bei Auburn war die 2. Consensus All-American, AP Player of the Year und dann Nummer 1 Draft Pick bei den Carolina Panthers. Cam Newton war so physisch dominant auf jeder Art und Weise im College. Er ist der Grund, warum wir heutzutage in der NFL so viele Mobile Quarterbacks haben. Ja, viele werden sagen, Mike Vick ist der Erste. Natürlich, Mike Vick ist unglaublich gewesen. Aber von so einem physisch dominanten Quarterback wie Cam Newton, weil es schon im College so angefangen hat, wie es dann rüber in die NFL gegangen ist, haben wir noch nie so gesehen. Und erster Grund, warum ein Jalen Hurts da ist, warum ein Lamar Jackson da ist. Für mich ist Cam Newton auf dem College Football Mount Rushmore. Und der Mount Rushmore sind diese vier Köpfe, die in Stein sind, wer den nicht kennt in Amerika. Das ist quasi, wo du sagst, nenn mir die vier besten Musiker. Und hast du da die vier Köpfe von den vier besten Musikern. Aber mein Mount Rushmore hat hundertprozentig Cam Newton im College Football dabei.
Aber sagst du unter Quarterbacks oder Spielern allgemein?
Spielern allgemein.
Das ist eine krasse Aussage.
Spielern
aber ja, allgemein. Also kann man auf jeden Fall sehen. Ich will das nicht streitig machen. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein krasseres Kümmern, als wenn man sagt nur Quarterbacks. Aber falls ihr Dominik nicht glaubt gerade, gebt doch einfach mal, drückt kurz auf Pause, kommt einfach gleich wieder in diesen Podcast und schaut auf YouTube Cam Newton Highlights Auburn an. Und dann reden wir uns, dann sprechen wir uns gleich wieder.
Weil, okay, wen würdest du auf deinen Mount Rushmore noch packen? Von einfach physisch dominant, von absolut allem.
Also redest du von...
Das ist halt von die Frage. Redest
du von, genau, aber redest du von physisch dominant oder redest du von wirklich allgemein der Spieler?
Von allgemeinen Spieler. Du kannst dir nur vier Spieler aussuchen.
Boah, das ist eine richtig schwierige Frage.
Weil.
Boah, das ist eine richtig schwierige Frage. Aber also, wir gehen ja auch so auf Team Impact und sowas, ne?
Wir gehen auf alles von physisch dominant. Okay, wenn wir jetzt halt über.
Boah, da muss ich gerade nachdenken.
Über halt. Oldschool reden. Und das ist vor meiner Zeit auch noch gewesen. Ich kenne ihn halt nur, weil er so krank auch in der NFL war. Aber ein Tony Dorsett bei Pittsburgh war unglaublich. Hat National Champions gewonnen. Dann auch bei den Cowboys war der unglaublich. Da kann man schon was sagen. Aber es gibt halt so viele krasse Spieler, wo man sagen könnte, ey, die könnten da wirklich auf dem Mount Rushmore sein. Weil würdest du zum Beispiel Reggie Bush auch mit reinpacken.
Das Ding ist, wie viel haben wir? Fünf?
Du hast vier.
Vier. Das Ding ist, es gibt so viele, mir kommen gerade so viele extrem krasse College-Spieler in den Kopf. Reggie Bush, 100% einer davon. Aber die Frage ist halt, wen packst du halt in deine Top 4? Und Top 4 ist halt so ein kleiner Kreis. Boah, das finde ich richtig schwierig.
Weil man muss es halt auch sagen, okay, zum Beispiel ein Joe Burrow, unglaublicher College-Spieler, hat wahrscheinlich die beste Saison aller Zeiten gehabt für einen College-Football-Spieler. Einfach das beste Team, einer der besten Teams aller Zeiten.
Redest von Stats einfach jetzt auch.
Von Stats und allem, aber er hat nur dieses eine Jahr gehabt im Vergleich zu, du hast andere Quarterbacks wie Trevor Lawrence, der in seinem ersten Jahr schon direkt gewonnen hat und dann eine, ich glaube, was der 3 Spiele verloren, seine College-Karriere oder sowas. Wen würdest du higher ranken von einer Art und Weise von Spielern? Ein Vince Young zum Beispiel war auch unglaublich im College. Aber das...
Also guck mal, ich habe auf jeden Fall einen, ich habe gerade mal so ein bisschen rumrecherchiert, auch von Stats und allem, aber einer, der 100% drauf sein muss, Barry Sanders.
Ja, Barry war auch schon unglaublich im College.
In Oklahoma State 1986 bis 88, aber sein Rekord wurde von Ashton Gentry auch nicht gebrochen. So. Du hast 2628 Rushing Yards. So. Er hat generell, ich lese das gerade hier live mit euch zusammen, ich habe es gerade einfach nur ein bisschen hier, google hier ein bisschen rum. Der hat Barry Sanders hat 34 NCAA Records.
Ja, Barry muss drauf sein. Barry.
Er hat 34 aber, okay. NCAA Records.
Barry,
das ist crazy.
Barry, Reggie Bush und Cam Newton sind easy voll mich drauf dann. Mhm. Da hast du die drei. Wer ist diese Nummer 4 dann?
Wir haben jetzt 2 Running Backs und Quarterback oder gehen wir auf egal welche Position? Und dann müssen egal wir jetzt irgendwie Wide Receiver oder irgendwas nehmen.
Weil zum Beispiel, du kannst ja sagen Jerry Rice, weil er der beste Receiver aller Zeiten ist. Aber er hat halt bei Mississippi Valley State gespielt. Verstehst? Es ist halt so eine...
Was würdest du vergleichen? So, ja, das ist halt wieder dieses Ding. Es ist ja ähnlich wie, wenn du sagst, also in der NFL hast du auch diese ganzen Themen mit, okay, wer wird Offensive Player, Defensive Player, wer wird MVP, wenn du halt in einem Losing Team bist oder in einem schlechteren Team, das ist halt dann, wo ist die Competition? Wo stichst du nur mehr raus, weil dein Team generell nicht so gut ist? Das sind ja alles so Punkte. Deswegen, da gebe ich dir 100% recht. Ich gehe gerade so eine All-Time-List einfach mal durch von Stats. Hier sind so viele brutale Namen. Ich weiß nicht, wie wir da draufpacken sollen, bin ich ganz ehrlich.
Okay, warte, ich spule mal schnell zurück. Okay, wir haben gerade vorher über Michigan geredet. Breaking News. Der Nummer 1 Running Back in der 2026-Klasse hat gerade committed zu Michigan. Nachdem all die Violations und so.
Das und die krass. Strafen. Und wir haben gerade noch gesagt, ja. Eigentlich sind die Strafen eher symbolisch. Da seht ihr es. Also Michigan ist immer noch Michigan und die werden nicht komplett dadurch resettet, sondern es wird eigentlich mehr oder weniger nach außen weitergehen.
Das ist wie wenn ein Kellner dir auf die Hand klatscht, nachdem du das Essen schnell aus seiner Sache nehmen willst.
Ich weiß gar nicht, was du
wenn
meinst.
Wenn dir ein Kellner, der bringt nicht. Jetzt gerade, sagen wir mal, das Brot und alles und der hält es und der erklärt es. Yeah. Ah ja, das ist der,
du nimmst es schon.
Der Muffin von dieser Art Küste und dies und das. Und du wirst halt da so reingreifen. Dann gib dir ja so ein kleines bisschen auf die Hand.
Das ist die Strafe jetzt.
Das ist die Strafe von Michigan.
Okay. Aber am Ende greift er trotzdem rein und nimmt sich den Muffin.
Ja, trotzdem.
Das willst du damit sagen?
Genau.
Oh, okay. Da war wieder einer der legendären Vergleiche von Dominik.
So. Okay. Also, Nummer 4 ist jetzt gerade die Frage.
Pass auf, wir machen Folgendes. Wir nehmen die drei rein, das sind unsere drei, und ihr schreibt uns jetzt einfach alle eine Direct Message auf Instagram und sagt, wen haben wir vergessen? Wer muss die Nummer 4 auf unserem Mount Rushmore All-Time College Football Players sein? Wir lassen es offen und dann gucken wir, wie viel DMs wir von welchem Spieler nächste Woche bekommen haben und diskutieren weiter. Und dann füllen wir den vierten Spot.
Ich gebe 4 Namen, die ich denke, für alle von diesen 4 könntest du einen richtig guten Argument machen.
Aber willst du jetzt schon alle Bias machen, wenn du was sagst?
Ich will es nicht Bias machen.
Aber vielleicht machst du es.
Aber ich sage einfach nur 4 Namen,
wo ich jetzt gerade schwer tue. Aber dann mach schnell, ohne zu erklären. Sag den Namen einfach und dann diskutieren wir nächste Woche.
Tyrann Mathieu.
Okay.
LSU. Ed Reed. Miami.
Mhm. Haben wir sogar letzte Woche noch drüber geredet.
Tim Tebow. Florida.
Der kam mir auch noch. Da habe ich nämlich eben noch gesagt, zählt auch Impact auf das Team. Das war den ich im Kopf hatte. Okay, Gators.
Und der,
okay.
Der Name ist mein Mic Drop, danach sage ich nichts mehr. Travis Hunter, Colorado.
Oh, Travis Hunter, das ist ein crazy Call. Okay, Leute, schickt uns DMs, macht einen Case auf, sagt, welchen Spieler ihr auf die Nummer 4 haben wollt oder halt generell in dieser Top 4 und sagt kurz, warum. Und dann gehen wir nächste Woche rein. So, wir haben noch eine News. Dominik holt uns ab, Texas Tech Running Back. Und dann gehen wir in die Preview vom Wochenende und dann war's das für heute. Also, Texas Tech News, was los?
Ja, also Texas Tech Running Back Quinton Joyner, nachdem ich letzte Woche gesagt habe, hey, Texas Tech hat den Schedule,
du hast es auch
die könnten alles eigentlich reichen, die haben richtig viel Geld reingeholt.
Das war der zweite Jinx von dir. Das war
ja,
der
aus dem Transferportal und direkt der Running Back, den sie so viel Geld gegeben haben, dass er rein transfert, Quinton Joyner, out for season. Vermutung ist irgendwie Kreuzbandriss, aber die haben es noch nicht bestätigt. Die haben nur gesagt, er ist out for season mit einer Knieverletzung.
Ja gut,
wahrscheinlich Kreuzbandriss.
Irgendwas Christen kann ja auch,
oder alles
kann ja auch Meniskus sein. Das Ding ist, Meniskus kommt auch immer darauf an, wie. Es gibt ja diese verschiedenen Arten von Meniskus im Sinne von, du kannst es noch reparieren und es ist nicht komplett gerissen. Hast ja diesen, du kannst es wahrscheinlich besser erklären, aber du hast ja diese Operation, wo das dann irgendwie 6 bis 8 Wochen dauert und es ist zwar irgendwie fast gerissen, aber du kannst es noch irgendwie
so. Das ist arthroskopisch, die gehen rein, die ziehen es raus.
Und du hast es keine richtige Operation, sondern eher so wie so eine Nadel und so weiter und so fort. Oder du hast ja wirklich, wenn du Meniskus komplett durch hast, dann ist es ja eigentlich auch Season Ending. Ja. Kommt halt drauf an, aber
ja, die,
deswegen, also, es können jetzt verschiedene Sachen noch sein, aber auf jeden Fall Season Ending.
Mit einem, das haben zum Beispiel Björn und ich beide gehabt mit unseren Menisken, ist, die gehen rein. Du hast halt quasi diesen Kreis, wo es gerissen ist und die schneiden quasi da, wo der Riss startet, es ab und raus und nehmen es raus. Dann hast du halt weniger Meniskus drin und es wächst dir nicht nach.
Also ist der Meniskus kürzer einfach.
Genau. Und dann irgendwann mal,
Was
dann für Auswirkungen hast, die Scheiben, also diese Kniescheiben reiben dann weiter zusammen. Irgendwann mal hast du keinen Meniskus mehr. Ich habe zum Beispiel 2-mal Meniskus gehabt, wo ich das rausgenommen habe. Ich spüre es jetzt und ich habe auch manchmal Knieschmerzen,
Scheiße.
Wo diese Scheiben aufeinander
reiben. Ja, aber du hättest ja, das ist ja glaube ich immer das Ding, du hättest ja eine größere OP machen können und dann wärst normal repariert worden, hättest nicht dieses Stück rausgenommen. Aber genau. Dann ist das Ding, du fällst länger aus.
Du fällst für so circa ein Jahr aus.
Und das ist halt das Ding, wenn du vielleicht, okay, Björn hätte sich vielleicht das First-Round-Pick das leisten können, im Sinne von, okay, er ist halt ein Jahr raus und spielt ein Jahr später weiter. Weil du hast ja dann dieses, ja, dieses Level, wo du sagst, okay, du wirst ja eh nicht gecuttet in den ersten 3 Jahren, mhm, wenn du First-Round-Pick bist. Aber so Spieler wie du zum Beispiel, es ist ja einfach so, du musst es hustlen. So, ja, du warst da drin, aber du warst so, okay, vielleicht bin ich nächsten Morgen bin ich bei dir im Team, ey, ich hoffe, ich bleibe hier, vielleicht aber doch nicht. Und das war immer so ein Ding. Und dann ist halt diese eklige Entscheidung, okay, ich kann jetzt diese kleinere Operation machen, bin nur kurz raus und habe vielleicht eine Chance, noch länger in der NFL zu zocken. Aber dafür ist McKinnon nach dem Arsch.
Ja.
Oder ich mache die lange Operation, aber habe dadurch ein heiles Knie irgendwann noch. Vielleicht, das ist ja die Wahrscheinlichkeit ist ja nur höher, muss ja auch nicht sein. Aber dafür habe ich wahrscheinlich keine Chance mehr, in der NFL zu spielen. Weil wenn du ein Jahr raus gewesen wärst, ja, dann wärst du ja weg. Dann gibt es so viele neue junge Kicker, dann hast du ja fast keine Chance mehr.
Ja.
So, deswegen, das ist immer diese eklige Entscheidung. Deswegen, wir hoffen natürlich, ey, Quentin Joyner, alles Gute, aber ist natürlich eklig. Falls wir nochmal wissen, was es genau ist, falls ihr es wisst, schreibt es uns gerne, aber bisher nur Knieverletzung, Season Ending. Mal gucken, was passiert.
Ja. Und ich füge noch hinzu, Alabama Running Back Jam Miller.
Stimmt, haben wir eben noch drüber geredet.
Wird auch ein bisschen fehlen, wahrscheinlich nur Anfang der Saison. Vermutungen sind die ersten 2 bis 3 Spiele. Natürlich, die spielen in Florida State.
Wer ist denn Florida State, bitte?
In den ersten 2 Wochen, wo sie sich keine Sorgen machen müssen.
Wer ist Florida State? Okay.
Digga, die haben 2 Spiele letztes Jahr gewonnen.
Sagst du, die gewinnen dieses Jahr mehr oder weniger?
Ganz ehrlich. Warte, wir gehen mal durch.
Sag vom Gefühl.
Vom Gefühl glaube ich, die gewinnen 4 Spiele.
Also sagst du mehr?
Ich sag mehr, aber wenn ich jetzt den Schedule nochmal checke, könnte es auch ganz schnell weniger sein. Also Florida State unranked, wenigstens haben die das richtig. Ja, Digga.
Wenigstens. Warum bist du? Du bist ein BYU-Hater, du bist FSU-Hater, du bist alles, du hast so eine lange Liste von Hate Colleges schon. Was ist los?
Ja, ich hab nichts mal gegen Florida State. Ich find's halt einfach nur witzig, wie arrogant die jetzt gerade sind. Und die haben 2 Spiele letztes Jahr gewonnen.
Ich weiß nicht.
Das ist zum Beispiel für mich der Unterschied zwischen diesen großartigen Alabama-Teams und was für ein Coach Nick Saban ist und was gerade okay ist unter Norvells Programm, wo du deinen Starting Quarterback hast, der öffentlich Scheiße über Alabama labert, der dann noch 2-3 Mal es bestätigt, ja, nee, ich gehe nicht gegen mein Wort, ich meine es ernst. Und dass du als Headcoach nicht einfach das Mikro von ihm wegnimmst und sagst, hey, halt's Maul, wir müssen die erstmal auf dem Spielfeld schlagen. Du gibst denen ja quasi, und das ist in jedem Lockerroom so, wenn irgendjemand so eine Aussage macht oder irgendwas, dann weißt du, dein Headcoach druckt sich das aus, dann siehst du das, wenn du im Lockerroom bist, vor dir, dann neben der Cafeteria siehst du das, dann wenn du scheißen bist, auf der Tür, vor dir siehst du es. Ganz ehrlich, das war bei uns so.
Ja, glaube ich dir.
Du hast es überall gesehen.
Und du gießt einfach nur Öl ins Feuer. Und du machst einfach alle Gegenspieler nur heißer darauf, dir aufs Maul zu geben.
Hundertprozentig. Und ich weiß jetzt, dass Coach DeBoer genau so ein Coach ist, und es ist ein Kompliment, meine ich das, der sagt, du gibst uns Bulletin Board Material, ich mach das überall hin. Jedes Team-Meeting, ey, guck, was der Quarterback gesagt hat.
Und du hast ja auch im Locker-Room, du hast ja überall auch TVs, wo du dann CBS, guckst ja alles. Du guckst Pat McAfee-Show, du liest es ja nicht nur, sondern du hörst und du siehst ja sogar teilweise die Interviews, in denen das gesagt wurde. Ist ja nicht so, dass der Headcoach das ausdrucken müsste. Das kriegt ja jeder auch so mit.
Ja.
So, du hast ja, das ist ja nicht nur College Football, das ist ja National Football League das Gleiche. Du hast ja überall TVs und keine Ahnung. Also, ja, ich weiß genau, was du meinst. Absurd. So, lass uns reingehen. Freitag ist es soweit. Dublin ruft. Aer Lingus College Football Classic. Wir haben die Iowa State Cyclones gegen die Kansas State Wildcats.
Rar.
Das ist eine richtig scheiße. Kann dieses Geräusch bitte irgendwer klippen? Und dann mache ich mir das sobald Dominik mir irgendwie eine WhatsApp schreibt, möchte ich dieses Wow hören. Das war ein richtig geiler Sound. So, irgendwer klippt mir das bitte und schickt mir das. Aber es geht los. Wir werden Freitag hinfliegen. Vielleicht nochmal kurzer Random, bevor wir noch kurz ins Spiel gehen. Kurzer Random, was am Wochenende passiert. Wir fliegen Freitag hin. Robin, Sami, Dominik und ich. landen, ich weiß nicht, gegen Mittag irgendwann. Dann sind wir deutscher Zeit, wichtig, ab 16 Uhr live. Irische Zeit ist es 15 Uhr. Deswegen, das ist immer so ein bisschen jetzt der Mix-up. In der Planung haben wir alle fünfmal double gecheckt, dass alle Zeiten richtig sind, weil es ja immer diese Zeitverschiebung minus eine Stunde ist. Wir sind 16 Uhr live. Ich mache extra gerade nochmal den Post auf Football Bromance auf, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle. So, wir sind 16 Uhr live. Lass mich das gerade double checken. So, ich gehe live auf Football Bromance, scroll runter und so, wir sind Freitag 16 Uhr live. 16.30 Uhr ist die Pep Rally von Kansas State. Heißt, du hast die Marching Band, die Cheerleader, einfach eine geile Zeit. Die heizen so ein bisschen ein. Dann haben wir ab 20 Uhr das Meetup mit uns, mit euch. Wir haben Bock, euch zu treffen im J.R. Mahans. Da sind auch wieder wir vier am Start. Das ist, 19, falls ihr in Dublin seid, 19 Uhr Ortszeit. Nicht 20 Uhr. 20 Uhr ist es deutsche Zeit. Das werden wir natürlich dann noch streamen. Sofern möglich. Wir müssen dann nochmal gucken, wenn wir da reingehen. Ich hoffe, das ist nicht im Keller wie letztes Jahr mit Björn. Weil man sind wir in diesen Keller gegangen und dann war das mit dem Stream nicht so gut. Aber deswegen, wir hoffen, dass wir natürlich da weiter streamen werden. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber falls ihr vor Ort seid in Dublin, wir wissen ja von manchen von euch, ihr seid vor Ort, das ist 19 Uhr Ortszeit. Ganz wichtig, steht auch im Post mit drin. J.R. Mahans. Am Freitag, 22.08. Am Samstag beginnen wir den Stream um 15 Uhr, deutsche Zeit, 14 Uhr Dublin-Zeit. Aber die meisten von euch sind ja natürlich dann in der deutschen Zeitzone, also 15 Uhr am Samstag. Starten mit einem ganz entspannten Spaziergang zum Stadion. Nehmt euch mit, wir holen die Akkreditierung ab. Wir gehen ins Stadion rein, Sideline, wir haben Warm-Ups. Im Prinzip wie letztes Jahr, nur mit zwei anderen Teams, und nehmen euch komplett mit in der Experience, komplett Media Access und so weiter und so fort. Und sind dann an der Sideline ab ca. 16 Uhr. Da kann man dann an die Sideline, da werden wir versuchen natürlich auch direkt an die Sideline zu gehen. Und 18 Uhr deutsche Zeit ist dann Kickoff. Das ist der grobe Plan. Und jetzt lass uns auf den Kickoff gucken, auf die beiden Teams gucken. Kansas State gegen Iowa State. Dominik, gib uns den Rundown. Worauf müssen wir achten bei diesem Spiel, bei dem ersten Spiel der College Football Regular Season? Let's go. Das fühlt sich so gut an zu sagen.
Digga,
ne?
Ich bin Let's go. So absolut Hype drauf.
Let's go.
Es geht wieder los. Ich kann kaum schlafen. Und wir kriegen auch sogar ein geiles Ranked-Matchup. Nummer 17 gegen Nummer 22.
Habe ich noch gar nicht gesagt.
Conference-Spiel.
Beide ranked.
Digga, so ein Spiel, Woche 0 zu haben, also vor dem die Saison wirklich losgeht. Und du hast jetzt schon wirklich einen Impact über, hey, dieses Spiel könnte der Tiebreaker sein, für wer ins Championship-Spiel kommt. Weil ich finde, diese zwei Organisationen oder Colleges, wie auch immer man sie betrachten will.
Schulen
sind einfach auf Augenhöhe von, die kriegen genauso viel Geld rein wie einander, die haben immer solide Spieler auf jeweiliger Seite. Kansas State hatte letztes Jahr auch schon mit DJ Giddens einen richtig guten Running Back und zuvor war es ja Deuce Vaughn.
Jetzt bei den Colts, genau.
Ja. Und Iowa State natürlich, jeder kennt ihn, Brock Purdy, aber du hattest auch Breece Hall. Du hast Schulen, die wirklich hier auch sehr solide Spieler die ganze Zeit produzieren in der NFL.
100%.
Und das ist jetzt nicht, als ob das so eine kleine Schule ist, wo man Lachnummer hat. Nee, Iowa State war nicht so wie letztes Jahr im Championship-Spiel und Kansas State, das stimmt, Kansas State hat vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren Ding gewonnen, die Big 12. Also, das sind gute Schulen.
Ich glaube, ja, 2 Jahre her. War das vor 2 Jahren? Ich glaube, es war vor 2 Jahren.
Also, du hast schon richtig gute Schulen, die jetzt hat, mit wirklich, du kannst es gar nicht so besser machen von, das sind einfach Teams, die auf Augenhöhe sind und ich erwarte wirklich ein sehr, sehr enges Spiel. Weil du hast einen Junior Quarterback bei Kansas State. Du hast einen Junior Quarterback bei Iowa State. Die Stats: Avery Johnson, Kansas State, 25 Touchdowns, 10 Interception. Rocco Becht, Quarterback, Iowa State.
Geiler Vorname.
25 Touchdowns, 9 Interceptions. Sehr, sehr ähnlich.
Ja,
Unterschied ist natürlich, Avery Johnson ist sehr lauffähig. Also er hat 605 Rushing Yards und 7 Touchdowns gehabt, obwohl er mit einem Bein gespielt hat letztes Jahr, weil er so verletzt war, er konnte sich nicht mehr so mobil bewegen.
Ja, du musst aber auch noch dazu sagen, da kommen auch noch 700 Passing Yards bei Rocco Becht drauf, ne?
Also, genau, also die...
Deswegen, also die gleichen sich ein bisschen aus. Rocco Becht natürlich dann hier, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, mehr Passer und Avery Johnson ein bisschen mehr der Läufer. Aber das Geile, also was heißt ein bisschen mehr Läufer, er hat trotzdem auch gut... Also wir haben ja gerade die Stats vorgelesen, nicht nur ein besserer Läufer, kann ja beides gut. Ich will nichts wegnehmen. Aber es wird, ich bin auch echt hyped auf das Spiel, so wie du es gesagt hast, weil einfach, es sind beides Household Names, es wird ein enges Spiel und vielleicht ist es mal auch bis zum vierten Quarter spannend, weil letztes Jahr, und das will ich mich jetzt wirklich nicht mit irgendwelchen Shots oder so, ich will jetzt auch nicht weiter über Florida State reden, aber letztes Jahr war es halt auch nicht mehr spannend.
Ja, hey. So. Also es ist ja ein Game-Winning-Field-Goal gewesen am Ende. Es war spannend am Ende, aber du hast halt gesehen, DJ konnte den Ball nicht werfen.
Ja genau, aber das meine ich damit. Also ja, der Score am Ende war damit knapp, aber ich meine damit, du wusstest ja, also du hast ja die ganze Zeit gewartet, okay, jetzt im nächsten Drive macht irgendwie Florida State was. Okay, im nächsten Drive machen die irgendwas offensiv. Und es war ja immer, also es fing ja nie richtig an. Es war immer nur so ein vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und hoffentlich sehen wir hier einfach einen geilen Schlagabtausch, wo sich beide Schulen einfach komplett alles versuchen zu geben und die ein geiles Spiel haben. Ja. So, das ist meine Erwartung an das Spiel.
Ich bin einfach sehr gespannt, weil du suchst ja immer nach, wer ist der nächste Jaden Daniels, wer ist der nächste Cam Ward. So ein Quarterback, wo du den wirklich nicht so auf dem Schirm hattest, der aber dann eine richtige Breakout-Season haben könnte und sich dann wirklich so hoch katapultieren kann. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Avery Johnson. Jemand, der jetzt hat viel Erfahrung hat, er ist lauffähig, er kann den Ball gut werfen, muss sich aber natürlich auch ein bisschen verbessern. Aber er hat jetzt halt alles um sich, um erfolgreich zu sein. Mein ehemaliger Head Coach ist sein Offensive Coordinator, arbeitet jetzt auch seit mehreren Jahren mit ihm. Die kennen sich gut. Dylan Edwards, er war der Backup zu DJ Giddens letztes Jahr, aber er hatte über 7 Yards pro Carry. Musst du dir vorstellen.
Das ist krass.
7 Yards pro Carry ist deine Average. Und im letzten Spiel, wo Giddens dann nicht gespielt hat und Dylan Edwards übernehmen konnte, war im Bowl-Game. Ja, weißt du was? Im Bowl-Game hatte der 18 Carries für 196 Yards und 2 Touchdowns. Der Typ ist eine Rakete. Der ist wie so ein Sprinter, der nach der Pistolenschuss, wo er dann losrennt. Also der Typ ist irre. Er war bei Colorado und ist dann rüber getransfert. Hätte sich natürlich eine größere Rolle letztes Jahr gewünscht. Aber jetzt hast du so Lightning in a Bottle mit Avery Johnson auch noch als Quarterback. Und du hast auch Tibbs, der rüber transferred ist, ein Big Body Receiver, ich glaube 6'2", 195 oder so. Du hast eigentlich alles, das jetzt halt so Success dir geben kann. Auf der offensiven Seite zum Beispiel, eine gute Offensive Line. Auf der defensiven Seite brauchen wir nicht mal drüber reden bei Kansas State. Du hast die Top 5 Spieler, die letztes Jahr im Tackling waren, alle behalten und die sind dieses Jahr wieder da. Einzige, das schade ist, Acer Newsom, der war jetzt 2 Jahre lang hintereinander verletzt. Er ist reingekommen als True Freshman, hat dann direkt gestartet über die ganzen anderen Linebacker und jeder dachte sich, wow, wer ist dieser Freshman? Jetzt hat er 2-mal Knieverletzung gehabt. Jeder will ihn sehen, dieses Jahr wieder spielt, wieder verletzt. Unwahrscheinlich, dass er in diesem Spiel spielt. Aber du hast jetzt halt so viel reingeholt, auch im Transferportal. Jetzt musst du es einfach machen. Ey, Kansas State könnte so ein Team sein. Die sind schon 17 gerankt, aber wenn du die Saison jetzt schon hier in Irland so startest und ein Avery Johnson da richtig, die Bühne ist da für dich. Alle werden dieses Spiel anschauen. Jetzt hast du ein Rivalspiel oder so ein Conference-Game. Du kannst direkt die Scouts beeindrucken. Du kannst deine Stats auch padden, wenn es so ist. Ist ein Ding. Die sind auch 3 Punkte Favorit, muss man sagen.
Aber 3 Punkte ist jetzt auch nicht.
Ist nichts Irres. Hier ist aber mein Gegenargument noch für Kansas State oder gegen Kansas State innerhalb ihrem eigenen Team. In den wichtigen Situationen sieht man oder hat man bei Avery Johnson die Unsicherheit gesehen, diese Ruhe, die du als Quarterback behalten willst. Ey, Game Winning Drive, wir machen das jetzt. Hat er noch nicht so oft gezeigt. Er hatte schon manche Momente, aber auch manche schlechte. Wenn dieses Spiel irgendwie eng ist, weil du spielst auf dem Fußballrasen oder Rugbyrasen. Es wird nicht so schnell sein, wie wenn du auf dem Turf spielst. Vielleicht regnet es ein bisschen, vielleicht hast du ein bisschen Wetter, irgendwas. Ein Turnover oder 2. Kannst du deine eigenen Fehler, die passieren werden, überwinden und kannst du die klein halten? Ach, wir haben mal einen Fumble, kein Ding. Unsere Defense kommt raus, 3 and out. Ah, wir haben einen Pick geworfen am Anfang, irgendwie dumm. Defense kommt raus, Field Goal Attempt, entweder geblockt oder verpasst. Dann verminderst du wenigstens diese Fehler und kannst sagen, ey, wir jetzt können übernehmen. Und dann die Frage ist, weil sie so viele Receiver aus dem Transferportal geholt haben, sind die schon mit Avery Johnson auf der gleichen Seite? Es ist Woche 0.
Das erste Spiel.
Erstes Spiel, du hast eine Woche weniger Zeit gehabt, theoretisch zu trainieren. Mhm. Bist du auf der gleichen Seite? Wie gut ist deine Connection? Jetzt shifte ich mal rüber zu Iowa State. Rocco Becht hat so viel um sich verloren. Seine Top 2 Receiver, es war das einzige Duo letztes Jahr im College Football, die jeweils über 1000 Yards hatten. Musst du verstehen.
Echt?
Das wusste verloren. Ich. Beide sind weg.
Das ist ja voll der krasse Fun Fact. Das wusste ich gar nicht. Das waren die einzigen, das war das einzige Duo, beide ja, über 1000
oder 1100 sogar waren es. Also es waren wirklich beide weg.
Krass, okay.
Beide Offensive Line oder zwei Key Offensive Linemen auch verloren. Jetzt hast du eine neue Offensive Line, deine offensiven Waffen auf der Receiver-Position weg. Du hast zwar deinen Running Back mit Carson Hansen noch, 752 Rush Yards, 13 Touchdowns, sehr beeindruckende Saison von ihm. Ist Rocco wirklich der Quarterback, der jetzt seine Spieler besser macht? Weil er ist, ich glaube, in den 50ern% von Pass Accuracy. Er hatte ein Spiel, wo er, ich glaube, das war gegen Arizona State, hatte er 13 Incompletions straight zum Ende des Spiels. Also wirklich, so hat sein Spiel sich beendet. Er hat 13 straight Incompletions gehabt. Ist er besser geworden? Ist er passgenauer geworden? Kann er seine Spieler mehr involvieren? Und wer ist der Receiver bei Iowa State, der jetzt sagt, wisst ihr was? Ich steppe ab. Es ist Chase Sowell. Es ist Xavier Townsend. Könnte es auch ein Tight End sein. Aber du hast jetzt zum Beispiel so viele Spieler, wo du sagen musst, einer von euch muss uns einfach beweisen, dass Rocco ihnen vertrauen kann. Und das ist die große Frage. Am Ende Iowa State auch wieder solides Team. Beide haben sehr gute Coaches. Die werden ready sein. Ich glaube, es wird einfach ein enges Spiel.
Aber was ist jetzt dein Tipp? Weil wir haben jetzt, oder was heißt wir, eigentlich du, hast beide Teams einfach mal gerade auseinandergenommen. So, ich glaube, es hat euch allen mal einen guten Überblick gegeben. Und ich sehe es ja hier vor mir auch. Aber das Ding ist, würdest du sagen, dass du Kansas State da den Vorteil gibst im Sinne von, weil sie einfach diese Kontinuität im Roster haben und Avery Johnson ein Arsenal hat, wo er darauf zugreifen kann und auch gerade defensiv, also Top 5 Spieler in Tackles sind auch wieder da. Also du hast ja eigentlich den Kern der Mannschaft behalten. Der Kern des Teams steht wieder auf dem Feld und die waren letztes Jahr auch nicht so unerfolgreich. Iowa State hingegen, wie du es gesagt hast, viele verloren. Sagst du, das ist der ausschlaggebendste Punkt auf beiden Seiten oder hast du noch ein, zwei andere Key Facts, wo du sagst, okay, das sind vielleicht eher ausschlaggebende Punkte als diese Kontinuität im Roster?
Ich würde sagen, wenn du in den wichtigen Momenten Gewinner brauchst, einfach egal wie, du gewinnst dreckig, dann ist Iowa State da im Vorteil. Wenn dieses Spiel mit ein paar Fehlern anfängt, Iowa State ist ein Team, das da wirklich abzockt. Ey, du wirst einen Turnover in deiner eigenen Hälfte haben, machen es. Special Teams, ihr habt einen Block Punt oder sowas, oder ihr habt nicht die richtige Formation und wir blocken einen Punt, machen wir. Iowa State ist da wirklich so abgefuckt. Wenn du selber Fehler machst, sind die die Ersten, die das ausnutzen. Und das ist Coach Campbell sein Motto. Also er ist da richtig gut, das in seinen Spielern zu installieren. Du weißt das auch. Iowa State war letztes Jahr im Championship-Spiel. Die haben verloren. Die werden richtig heiß sein. Kansas State war durchschnittlich. Du hast halt so ein Team, das weiß, wie man gewinnt. Die spielen gegen ein Team, das vielleicht favorisiert ist, weil die so viel zurückbekommen haben und alles. Aber es ist eine neue Saison. Deine Stats vom letzten Jahr heißen nicht, dass du erfolgreich sein wirst. Ich bin da einfach nur heiß drauf.
Also hältst du fest, Kontinuität in einem Roster ist nicht alles.
Ist nicht alles.
Wenn du die passende Einstellung zu dem Spiel hast und du dich passend auf den Gegner einstellst. Und deswegen sagst du, Iowa State nicht unterschätzen, obwohl viele Spieler neu sind, die sich beweisen müssen.
Genau.
Finde ich echt ein interessanter Take. Deswegen, ich bin mega gespannt auf dieses Spiel. Ich glaube, wir sind alle heiß. Nochmal, wie gesagt, Kickoff-Time, auch wenn ihr das online irgendwo seht, ist es ja 18 Uhr deutsche Zeit, 17 Uhr Dublin-Zeit. Nochmal für alle, vielleicht als letzter Fact, nochmal als kleiner Hinweis, falls ihr eher in Dublin seid als Freitag. Wir kommen Freitag an, aber das ist ja schon die ganze Woche, ist in der irgendwelche Events. Es gibt eine App, also es gibt von der App von Aer Lingus Cultural Football Classic, die könnt ihr euch runterladen und habt den Event-Schedule und habt ihr wirklich von jedem einzelnen Tag, in welchem Pub ist welche Activation, wo ist eine Pep Rally, wo sind Interviews von Head Coaches, Spielern, wann kommen die Spieler an, wann kommen die Teams an und so weiter und so fort. Das ist alles in dieser App eingetragen. Also falls ihr vor Ort seid und Infos braucht und eine Übersicht braucht, kann ich euch die App nur empfehlen. die gibt echt einen guten Overview. Und da ist auch, falls ihr am Freitag dann beim Meetup vorbeischauen wollt, um 19 Uhr Ortszeit im JR Mayhans, ist auch in der App drin. Das heißt Football Bromance Meetup. Und das ist, wenn ihr auf Freitag guckt, also auf den 22.8., findet ihr das in der App auch. Und da ist auch dann Adresse und so weiter alles da drin. Also, das nochmal so von meiner Seite, falls ihr am Start seid. Da kriegt ihr einen guten Overview. Und sonst, was los?
Du zeigst deine Prediction noch.
Meine war okay, okay.
Okay, ich will einen Score von dir hören.
Das ist richtig.
Ich will einen Score von dir hören.
Score ist richtig schwierig. Ich sag, deswegen habe ich eben auch die Frage so gestellt, ich glaube eher, dass die Kontinuität es macht, weil gerade wenn du so viele junge Spieler hast, wie Iowa State sie hat und vielleicht auch unproven Spieler, finde ich, dass Kansas State für mich im Vorteil ist. Gerade, du hast es auch schon in deiner Analyse angesprochen, weil du halt einen Johnson Edwards in diesem Quarterback-Running-Back Duo hast, was ich ganz geil finde. Ich sage auf jeden Fall, Kansas State gewinnt. Also es wird knapp, aber meine Prediction ist auf jeden Fall Kansas State. Aber ein Score ist crazy. Lass uns den Unterschied sagen im Score.
Nee, gib mir einen Score. Gib mir einfach einen random Score. Sei einfach mal die Glücksfee.
Okay, ich bin die
Glücksfee. Jemand macht einen Schein draus.
Ich bin die Glücksfee für Kansas State und ich sage, Kansas State gewinnt 30-20.
Nice. Du sagst mit 10 Punkten Unterschied.
Ja.
Ich glaube auch, dass es ein gutes Spiel wird. Die Line ist sogar 49,5. Also wäre witzig, wenn es 30-20 ist. Also 49,5 sagt, du kannst entweder drüber oder runter gehen, von wie vielen Punkten gescored werden. Mhm. Also du sagst genau 50 Punkte. Du hast genau einen halben drüber. Punkt. Das ist krass. Ich sage, es wird ein sehr, sehr enges Spiel. Und ich gehe mit einem bisschen unconditional Score. Ich sage, das Spiel wird von Kansas State gewonnen, 22-19.
Das ist nice.
Das ist ein anderer Score.
Das ist ein anderer, ja.
Ob es
ja
durch viele Field Goals sind, weil ich weiß, beide Teams sind sehr, sehr gut in der Red Zone.
Oder durch
Missed Field Goals. Oder halt in der Red Zone Defense.
Missed Extra Points.
Oder halt ein Block Extra Point hier oder sowas. Deswegen, oder halt irgendwas, wo ich mir denke, weißt du was, irgendwie 22.
Aber gehe ich, also ich finde diese Score Prediction interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass viele wilde Plays passieren werden, allein schon, weil es das erste Spiel der Saison ist. Weil du wirst irgendwelche Fuck-Ups auf der Defensive, Offensive und auch Special Teams haben, die einfach passieren, weil es Week 0 ist. Mhm. In Week 5 oder 6 bekommst du die nicht mehr, oder vielleicht super, super selten. Aber es ist ja immer so ein Ding. Das ist in der NFL das Gleiche, ist im College Football das Gleiche. Woche 1 oder 2 in der National Football League oder dann auch Week 0 oder dann auch Week 1. Im College Football hast du ja immer irgendwelche Major Fuck-Ups, die nicht passieren sollten, die aber passieren. Und dann hast du dazu noch das Travel, du hast Jetlag, das kommt ja alles noch dazu, was ja für die Spieler auch nochmal anstrengend ist. Das heißt, es erhöht ja natürlich das Potenzial, große Fehler zu machen in einem Spiel. Deswegen, also ich finde deine Idee gar nicht so schlecht. Könnte natürlich sein. Also, unsere Scores, ihr könnt uns gerne auch mal schreiben oder in eure Story packen, was ist euer Score? Was sagt ihr? Wir sind auf jeden Fall, wie gesagt, am Start. Ladet euch die App runter, wenn ihr alle Infos braucht. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute am Start wart. Im vierten Seminar vierte Semester, also im zweiten Jahr, aber im vierten Semester, wie es you. Und dann würde ich sagen, wie immer hat Dominik für euch die letzten Worte.
Class is dismissed.